Stimmkontor. Ungefiltert. Ein Hallo an euch da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid, hier bei Stimmkontor Ungefiltert. Das hat jetzt ganz schön gedauert. Eigentlich wollte ich Dienstag veröffentlichen und ich hatte ein Thema, ein neurologisches Thema. Hatte es aufgezeichnet und es sollte veröffentlicht werden, doch ja, wie das manchmal so ist im Leben, kam da eine Debatte in einem Fachforum dazu und Gespräche mit KollegInnen, SchülerInnen. Und da habe ich gedacht, das Thema, ich glaube, das passt jetzt viel, viel besser, gerade auch, weil ich am Wochenende, also morgen, nach Berlin fahre zum Symposium. Also wenn du das hörst, bin ich wahrscheinlich gerade auf dem Symposium an der SRH Berlin. Und da habe ich gedacht, das passt jetzt viel, viel besser. Sorry fürs Warten. Ihr seid so eine treue ZuhörerInnenschaft. Meine Fatigue-Folge hat so viele von euch angesprochen. Ich habe so tolle Gespräche geführt und hoffe, dass ich etwas Licht ins Dunkel zum Begriff bringen konnte. Ja, und deswegen ist es mir schon fast etwas unangenehm, dass es ein bisschen gedauert hat mit der Folge. Aber so ist das Leben. Und ja, jetzt kommen wir zu dem Grund, warum das so gedauert hat. Und ja, es hat was mit Singen zu tun. Heute räumen wir nämlich so richtig auf. Und zwar mit einem Vorurteil, das sich in den Köpfen vieler PädagogInnen und TherapeutInnen so hartnäckig hält, wie der Kalk in meinem Wasserkocher hier im Stimmkontor. Die Idee, dass klassischer Gesang quasi per se gesund ist und populärer Gesang die Stimme unweigerlich ruinieren würde. Stimmt das? Nein, natürlich nicht. Das stimmt nicht. Das ist eine Aussage, die oft viel mehr mit persönlichem Geschmack als mit echter Anatomie zu tun hat. In meinem persönlichen Alltag, das ist natürlich jetzt meine sehr stark verzerrte Sicht, aber wenn ich jetzt so auf meine Berufsjahre schaue, auf meine Kurse, auf die Situation, wenn ich mal in Kliniken bin und Coachings mache, wenn dann BerufssängerInnen kommen oder jetzt hier im Unterricht oder in der Therapie, da sehe ich auch viele klassische Sänger, die Stimmstörungen haben. Neben anderen Menschen, die Stimmstörungen haben. Und ich sehe Rocksänger beispielsweise, die seit mehreren Jahrzehnten mit Distortion und Full Belting stellenweise klingen wie eine Kreissäge, deren Stimmlippen beim Phoniater aber vollkommen gesund aussehen. Also worauf es am Ende wirklich ankommt, ist nicht das Genre, sondern das Wie. Es zählt nur, wie ich es mache. Die Technik. Ganz gleich, ob es Rock, Jazz, Musical, klassischer Gesang oder Belting ist. Ich finde, wir sollten uns lösen von der Vorstellung, dass eine Stimmtechnik zwangsläufig aus einem ganz bestimmten, mitunter gehypten, heiligen Konzept kommen muss. Ein technischer Ansatz ist dann gut, wenn er für die singende Person konkret umsetzbar ist. Er muss also zur gewünschten Stilistik führen, ja, aber er muss vor allem eines leisten, er darf das Gewebe und die daran beteiligten Strukturen nicht schädigen. Das betrifft dann auch nicht nur die Technik an sich, sondern auch die Umsetzung der Person, die vorhergehende Vermittlung durch die Lehrkraft, den Lehrtypus der Person, die Bedingungen des Lernens, des Übens, das Umfeld. Ihr seht schon, das ist ein riesengroßes Feld. Da davon zu sprechen, dass die eine Stimmtechnik immer besser ist als die andere, halte ich grundsätzlich für fragwürdig. Dafür sind wir eine viel zu super diverse Gesellschaft. Stimmgesundheit ist kein Privileg der Klassik oder einer bestimmten Stimmtechnik. Sie ist das Ergebnis von Funktionalität, die das Instrument respektiert, während sie ihm gleichzeitig alles abverlangt. Fragen wir uns einmal, warum in so vielen Unterrichtsräumen die klassische Musik immer noch als das unumstößliche Fundament betrachtet wird, auch vielleicht als die gesunde Basis, bevor man sich beispielsweise an populäre Stile wagen sollte. Und wenn wir uns dann aber einige populäre Stilistiken objektiv anschauen, dann widersprechen einige dem klassischen Ideal oft fundamental. Und das ist vollkommen in Ordnung. Wenn wir mal uns eine Aussage mal anschauen, und zwar die Position des Kehlkopfes, dann erlebe ich ganz oft in stimmtherapeutischen Fortbildungen, in Stimmbildungen, auf Vorträgen, dass da immer wieder davon gesprochen wird, dass der Kehlkopf eine tiefe Position braucht. Brauchen wir das wirklich? Ich würde behaupten, nein. wenn wir mal den Blick weiten und uns verschiedene Ethnien, Kulturen ansehen, erleben wir eine unglaubliche Vielfalt in der Nutzung des Kehlkopfes, seiner Stellung und auch der Nutzung der Räume, in dem die Klinge resoniert. Da gibt es Sounds, die fernab jeder europäischen Norm liegen und trotzdem seit Generationen gesund funktionieren. Ich als Pädagoge muss in der Lage sein, diese Stilistiken funktional zu verstehen. Ich muss sie nicht immer, so meiner Auffassung, auch reproduzieren können, aber ich muss sie verstehen. Ich muss sie erklären können. Und das bedeutet, ich brauche das nötige Wissen um die physiologische Stimmerzeugung, um an dem Klang zu arbeiten. Ohne meine eigenen ästhetischen Vorlieben als Gesetz zu verkaufen. Das ist ganz wichtig. Das passiert immer, das hatte ich ja schon zu Anfang gesagt, das passiert ganz oft, wenn wir solche Debatten haben, dass wir eigentlich eine Geschmacksdebatte führen und nicht unbedingt eine funktionale Debatte. Natürlich gibt es auch Dinge, die ich falsch machen kann mit der Stimme und Strategien, die vielleicht nicht so sinnvoll sind oder auf lange Sicht der Stimme Schaden zufügen können. Das hat aber erstmal nichts mit der Stilistik zu tun. In der Klassik ist das Ideal ja oft dieser reine Klang. Moment mal, jetzt muss auch ich ehrlich sein. Auch diese Aussage von mir ist total verzerrt. Das ist mein bias-lastiger Moment gerade gewesen. Denn auch die klassische Musik hat viele verschiedene Gattungen, verschiedene Ansprüche und unterliegt dem kulturellen Wandel. Auch hier kommt es auf das Stück, die Komposition, den Kontext an, auch auf die Person, die das macht, um dann zu verstehen, was gebraucht wird. Wie ist es mit den populären Stilen? Auch hier absolute Diversität. Wir lieben das Hauchige, das Knarren, das Rauchige oder die kontrollierte Distortion. Für jemanden, der nur geschlossene Stimmlippen und weite Rachenwände als Idealbild verfolgt, klingt das erstmal nach einem pathologischen Befund. Für den Künstler ist es jedoch der Kern seines Ausdrucks. Und wie man das ausdrückt, ja, das ist unterschiedlich, je nach Stilistik. Und Kunst ist ja, wieder gesagt, etwas sehr Persönliches. Die Kernfrage lautet, wie unterscheide ich den gewollten Effekt von der beginnenden Störung? Meine These dazu ist simpel. Ein gesunder Effekt ist jederzeit reproduzierbar, steuerbar und vor allem beschwerdefrei. Man darf ihn auch nicht vergessen, es liegt auch ganz oft an der Kraft der Person, wie oft ich etwas reproduzieren kann. Man kann nicht alle Sounds unendlich lange am Tag singen. Eine Störung hingegen ist immer eine Einschränkung meiner stimmlichen Freiheit. Wenn du plötzlich nur noch rauchig singen kannst, weil der klare Ton schlichtweg weg ist, dann ist es kein Stilmittel mehr, sondern ein Symptom, was sich PädagogInnen oder TherapeutInnen anschauen sollten. Und trotzdem, ich erlebe es in meinen Fortbildungen und Supervisionen immer wieder, da kommen die Profis zu den KollegInnen und das Erste, was sie hören, ist dieses dogmatische, der Kehlkopf muss tiefer oder wir müssen erstmal tief in den Bauch atmen. Damit wird aber komplett am Thema vorbeigearbeitet. Und das ärgert mich maßlos, wenn von Personen das Standardargument rausgehauen wird, sie atmen falsch oder ihre Technik ist schlecht. Mein erster Impuls ist dann immer, wir brauchen hier dringend mehr Demut. Diese SängerInnen stehen oft seit Jahren auf der Bühne, unterrichten, leiten Chöre. Ihre Technik hat sie durch eine ganze Karriere vielleicht getragen und ihnen ihren individuellen Sound ermöglicht. Wer bin ich, dass ich das als falsch konsequent abstemple, nur weil es vielleicht nicht in das Lehrbuchschema meiner stimmtherapeutischen oder stimmpädagogischen Ausbildung passt? Oft liegt das Problem bei den meisten SängerInnen ganz woanders. Vielleicht ist es eine hormonelle Veränderung, eine tontechnische Problematik auf der Tour, massiver psychischer Stress oder eine körperliche Erschöpfung, die das System instabil macht. Natürlich können sich Fehler einschleichen und alte Strategien nicht mehr hilfreich sein. Das bedeutet nicht automatisch, dass man alles komplett falsch macht. Ist ja mein Podcast, ne? Ich kann ja hier ruhig ein bisschen direkter werden. Liebe KollegInnen, Schaut genauer hin, hört zu und habt Respekt vor der Leistung, die diese Stimmen bereits erbracht haben. Zudem, wenn ich eine strategische Diagnostik durchführe, werde ich zu den Erkenntnissen kommen, was therapeutisch wirklich gemacht werden sollte und woran es wohl liegen kann. Und daraus schließe ich dann, welche Technik ich vermitteln und welche Technik vielleicht sich adaptieren muss. Apropos Technik und Therapie. Beim Thema Atmung lohnt es sich, genauer hinzuschauen. In vielen therapeutischen Konzepten, auch in pädagogischen Konzepten, wird mir stellenweise viel zu viel die Atmung ins Zentrum der Stimmarbeit gestellt und ihr, meiner Meinung nach, zu viel Bedeutung bemessen. Der Standardsatz, du hast ein Stimmproblem, du musst mehr stützen, ist nicht immer korrekt. Atmung und Phonation sind ein gekoppeltes System. Wer richtig den Support nutzen will, muss auch die Ansatzräume optimal nutzen, also artikulieren und bewusst mit dem umgehen können. Atemübungen ohne die Artikulation zu bearbeiten, das ist schlicht nicht zielführend. Mehr Stütze ist zudem nicht immer das Pflaster für jede stimmtherapeutische Wunde. Sorry, Leute. Ich bin jetzt wirklich gemein, ne? Und das sage ich als Schlafhorster, ne? Ich sage ja auch gar nicht, dass Support unwichtig und Atemübungen sinnlos sind. Es ist halt nur ein Punkt beim Singen und nicht alles. Wenn meine Hormone verrückt spielen, kann ich atmen, wie ich will, und der Klang wird trotzdem nicht optimiert werden können. Ich hoffe, ihr könnt mich da verstehen. Selbstverständlich muss ich Support lernen oder die Strategie des Supports hinterfragen. Nur ist er nicht die eine magische Antwort. Ich atme mal durch. Oh, man muss ja immer aufpassen, ne? Das ist ja hier zwar Stimmkontur ungefiltert, aber ich möchte ja auch niemanden zu nahe treten. Und natürlich haben in vielen Konzepten gewisse Methoden sich auch bewährt aus gewissen Gründen. Das bedeutet aber immer wieder, dass wir dennoch versuchen, objektiv Dinge zu beurteilen. So, wo war ich? Warum ist es eigentlich so, dass diese Debatte überhaupt geführt wird? Dass wir unbewusst oder bewusst manche Stilistiken als ungesünder einordnen, obwohl wir keine Belege dafür vorweisen können. Und anekdotische Evidenz ist ja jetzt nun mal nicht so hilfreich. Mache ich mal hier meinen ungefiltert Deep Dive mit dir. Musik und Gesang unterliegen dem Geschmack. Und Geschmack ist in der Kunst immer da. Er ist die Basis für Vielfalt, für das Publikum, was sich dann aussucht, wo es das Geld und die Zeit investieren möchte. Genau hier kommt oft ein verzerrter Fehlschluss auf. Weil ein Sound für das vielleicht klassisch geschulte Ohr nicht schön, vielleicht ein bisschen kaputt oder aggressiv klingt, wird er mitunter als ungesund abgestempelt. Das Ideal des Bel Canto ist nur ein winziger Ausschnitt der Menschheitsgeschichte. Jetzt vielleicht Metal oder ganz abgefahrene, kreative Sounds als ungesund hinzustellen, nur weil es verzerrt klingt, ist schlichtweg ahistorisch und ignorant. Wir wissen heute aus der Forschung zur Extreme Vocal Production, dass Growls, Screams und Grunts hochkomplexe, koordinierte Funktionen des Kehlkopfes und der Taschenfalten sind und noch mehr darüber hinaus. Das ist kein unkontrolliertes Brüllen. Das ist genauso wie andere stilistische Techniken Hochleistungssport mit präziser muskulärer Ansteuerung. Und jetzt wiederhole ich mich, ne? Nur weil diese Art der Ansteuerung nicht in mein Wohnzimmer passt aus reiner Ästhetik, heißt es halt nicht, dass mein Gewebe dadurch Schaden nimmt. Und Geschmack sollte nicht zur medizinischen Messlatte gemacht werden. Dann ist das halt auch gar keine Stimmtherapie mehr oder Stimmunterricht, sondern Geschmackszensur. Natürlich, wenn ich als Schüler klassischen Gesang lernen will, vielleicht im Oratorienbereich singen möchte, dann sollte ich der Stilistik entsprechend ausgebildet werden. Wenn ich aber im Rockbereich ausgebildet werden möchte, dann sollte auch das der Stilistik entsprechend sein. Und da kommen wir zu meinem wichtigsten Punkt vom heutigen Teil. Stimmtherapie und irgendwo auch Stimmunterricht sollte ein wertfreier Raum sein. Wenn eine Person zu mir kommt, dann darf meine persönliche Ästhetik nicht die Leitrolle sein. Es geht nicht darum, ob mir der Sound gefällt, sondern ob er funktioniert. Die Stimme braucht immer Platz zur Entwicklung. Und die Richtung, wo die Künstlerin hin will. Und wenn ich jetzt in die Stimmtherapie schaue, ist meine Aufgabe nur die Gesundheit und nicht, ob es mir gefällt, was da passiert. Und wenn die Person hauchig sprechen möchte, dann muss ich ihr versuchen beizubringen, wie sie das ökonomisch gesund umsetzen kann. Und deswegen brauchen wir den geschützten Raum, in dem experimentiert werden kann. Denn Stimmtherapie ist eigentlich ein ganz schönes Experiment. Und dann bieten wir Techniken an, Techniken, mit denen die Menschen umgehen können, um dann eben Stilistiken erfüllen zu können. Und manchmal ist es auch gut, wenn Techniken, die ich gelernt habe, die ich beherrsche, auch mal nicht angewendet werden können. Das ist jetzt ein bisschen kontrovers, das zu sagen. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man auf der Bühne auch mal was Dreckiges machen darf, dass man auch mal ungewollt hauchig sein darf, weil vielleicht die Emotion dahinter das ermöglicht, solange natürlich langfristig das Organ gesund bleibt. Da ist es ganz klar zu sagen, manchmal ist genau der technische Fehler, das kleine Brechen in der Stimme, das Hauchige vor einem emotionalen Wort oder die ungeschönte Rauheit eines Ausbruchs in einem Theaterstück, das, was es erst unvergesslich macht. Ich finde, wir müssen echt aufpassen, TherapeutInnen und manchmal auch PädagogInnen, dass wir die Stimmen nicht hochstilisieren, manchmal sehr provokant tot therapieren, also dass sie einem klanglichen Idealbild verfolgen. Alle müssen diese Art von Klang haben. Dann ist es vielleicht klinisch sauber, aber nicht unbedingt sehr emotional. Denn die Stimme sollte ja mein Werkzeug bleiben, mit dem ich mich künstlerisch ausdrücken kann. Also, wenn wir das nächste Mal jemanden vor uns haben, dann erstmal hinhören. Erstmal schauen, was die Stimme macht, was da passiert. Und dann schauen, ist die Stimme dabei gesund? Wie sind die Parameter? Kann ich auch geschlossen? Kann ich auch regelmäßige Schwingungen produzieren? Oder habe ich da ein Problem? Denn ich bin ja nicht dazu da, Ecken und Kanten abzuschleifen, sondern ich bin dazu da zu schauen, macht die Person das korrekt? Und kann ich vielleicht die pathologischen Muster ausschalten, wie ungesundes Hauchen, und der Person einfach zeigen, wie sie dann bewusst mal Hauch machen kann? Technik ist das Gerüst. Die Magie passiert dort, wo die Perfektion der Technik manchmal auch aufhört und der Mensch anfängt. So, ich teile das jetzt mit euch. Na, damit ihr das vielleicht mal anders diskutieren könnt, gerne auch unter diesem Beitrag, könnt gerne sagen, was ihr davon haltet. Das war jetzt eine sehr wilde Folge, aber mir war die sehr, sehr wichtig, weil ich das immer noch höre. Es ist natürlich schon deutlich besser geworden in den letzten Jahren. Wir haben wirklich viele, viele tolle ProfessorInnen, tolle DozentInnen da draußen, tolle KollegInnen in Therapie und Pädagogik, die genau das leben. Aber leider gibt es das immer noch. Ja, auch im Jahr 2026 gibt es diese Debatte. Und es wäre schön, wenn wir vielleicht im Jahr 2027 schon ein bisschen weniger diese Debatte haben. So, ich bin Michael. Nächste Woche hören wir uns und auch dann wieder am Dienstag. Ich gebe mir Mühe, grüße euch, bleibt ungefiltert.